Wir starten mit einem User-Kommentar von Sherry, der direkt an mich gerichtet ist. Wenn du noch einmal grün-weißer Hype Train in den Mund nimmst, kann ich für nichts garantieren. Eigentlich fix, dass wir jetzt dreimal verlieren. Ich meine, wo soll das, Sherry? Das ist in etwa so, als würdest du dem Harald sagen, hör auf zu atmen. Aber wäre ein grün-weißer Hype Train eigentlich momentan berechtigt? Harald, du bist großer Fan der Hype Trains.
Gut, jetzt hat er dreimal Hype Train unterbracht in der Einleitung. Ich verspreche, beim vierten Mal nehme ich immer mal die Maus weg und beim fünften Mal das Mikro.
Und beim sechsten Mal haue ich den Tisch um.
Ja, jetzt bleib mal ruhig. Was sagst du dazu?
Hype Train? Nein, bitte nicht. Ganz ehrlich, es hat eben bislang nie was Gutes gehabt für den Verein, wenn du das auch gesagt hast.
Wir machen am Ende der Saison... entweder Basti oder Alex einen Zusammenschnitt. Jedes Mal, wenn das H-Wort fällt, gefallen ist im Laufe dieser Saison. Und dann haben wir einen Zusammenschnitt von 7 Minuten 24.
Man kann es ja gesondert sagen. Train und Hype zum Beispiel.
Okay. Gut.
Das Nein, H ist nicht in Hype steht auf jeden Fall für helfen mir bitte ein klar denkender Mensch zu werden. Und das schaffe ich nur mit 20.000 Followern auf YouTube. Wir sind knapp dran. Irgendwas Spezielles werden wir uns dann sicherlich auch überleben, oder? Zu diesem also 20K-Special muss es dann geben.
Dass dann bei 25K ausgespielt wird, oder wie ist das dann?
Ja, wurscht, aber es wird was geben.
Ja.
Keine Ahnung was, aber...
Ja, im Juni.
Ja? Damit du nicht da bist.
Um 4 in der Früh gegen Algerien dann oder so.
Aber schenkt uns bitte ein Abo, um es dann eben selbst auch herauszufinden und bitte liked und kommentiert dieses Video. Wir küssen eure Seelen. Wir starten jetzt mit West-Wien-Hütteldorf. Red Bull Salzburg ist mittlerweile ja fast schon Laufkundschaft von Rapid, oder?
Ja, viel war nicht zu holen für sie gegen Rapid in der Saison.
Zum dritten Mal in Folge gewinnt Rapid gegen die Roten Bullen. Das gab es noch nie, dass man drei Siege in Folge gegen die Salzburger holt.
Seit der Red Bull-Ära ist das ein Novum. Ja? Davor war es drei Siege gegen Salzburg, da war es noch SV Wüstenrot.
Das war ein anderer Verein.
Das war noch was ganz anderes. Ja. Das meine ich ja, gegen Salzburg halt einfach. Ja, die Achterbahnfahrt der Bullen geht eben dadurch weiter und bei Rapid wird einmal wieder hier eben das H-Wort ausgepackt.
Ich glaube, wir haben es ja letzte Woche eh schon gesagt, man darf diese zwei Salzburger Siege gegen die Austria hat man nicht überbewerten dürfen, weil da ein bisschen gefühlt die Austria mehr dafür können hat als Red Bull Salzburg. Kollege Simon Uhofer hat sie letzte Woche schon aus den Meisterrennen genommen.
Sie sind noch immer drinnen.
Sie sind noch immer drinnen, aber halt, sie gehen nicht unbedingt mit einem gut aus dieser Kurve in die Zielgerade.
Ja, jetzt kriege ich so ja. Aber das war sehr gut formuliert jetzt im zweiten Versuch. Ja, machen wir gleich weiter mit einer Frage von Mares, die mal da ein bisschen dran anschließt. Kann Rapid nur Salzburg oder können sie auch LASK-Gegner, die sich auch aktiv am Spiel beteiligen wollen, liegen den Grünen im Torup-System deutlich besser? Können sie dem LASK nächste Woche auch wehtun?
Ich meine, es ist jetzt ja nichts Neues, finde ich, dass Rapid gegen tendenziell eher schwächere Gegner gerne mal auspatzen und gegen die direkteren Konkurrenten oder auch die bisschen stärkeren Gegner besser performen. Gegen einen LASK, ich meine, die spielen auch erst am Montag, muss man auch dazu sagen. Das heißt, Rapid hat jetzt eine schöne lange Pause. Für einen LASK ist dazwischen jetzt noch am Freitag das Cup-Finale gegen Altach. Wer weiß, vielleicht geht es da auch 120 Minuten lang und wenn der LASK gewinnt, dann gibt es da vielleicht noch eine kleine Feierlichkeit. Ich denke jetzt da nicht, dass es großartig ausarten wird, denn der LASK ist halt eben jetzt auch Tabellenführer. Und ja, ich bin auch der Meinung, die Grünen tun sich einfach leichter gegen Mannschaften wie LASK, Salzburg, Sturm. Und deswegen können sie sich schon noch was ausrechnen. Beim LASK, Selbstläufer ist es aber jetzt absolut nicht.
Hottig, jeder Verein in der österreichischen Bundesliga oder jede Mannschaft in der österreichischen Bundesliga tut sich leichter gegen einen Gegner, der mitspielen will.
Ja, das auch.
Ja, stimmt eigentlich. Kann man schon so bringen. Einer, der sich auch gegen große Vereine sehr leicht tut, würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat eine gewisse Big-Game-Aura. Ercan Karra. Goldtor eben jetzt gegen Red Bull Salzburg. Denkt man zurück, Runde 26, Ausgleich gegen die Austria. Am Anfang der Saison der wichtige Ausgleich gegen Dundee United, die dann schlussendlich erst die Verlängerung eingeleitet hat. Du hast dieses ganz wichtige Tor im Europacup-Playoff gegen den LASK erzielt. Und in der Vorsaison das Siegtor gegen die Austria. Ercan Karra kann große Spiele? Fragezeichen. Oder kann er nur mehr große Spiele?
Also man muss schon sagen, also der Kara funktioniert vor allem als Joker in der Saison ganz gut. Ich meine, der hat fast die Hälfte der Rapid-Tore in der Rapid-Viertelstunde in dieser Saison erzielt. Ja. Und so viele Tore waren es ja jetzt seit seiner Ankunft bei Rapid ja auch nicht. Mhm. Und ganz ehrlich, die Spiele, die du jetzt aufgezählt hast, das sind ja schon fast alle seine Tore. Natürlich bedingt, dass er nicht diese große Spielzeit hat. Aber dass der Ercan Kara in den wichtigen Momenten ein wichtiger Faktor für Rapid ist, ist jetzt für mich auch nichts Neues.
Hat ja, glaube ich, Trainer Hof Thorup eh auch erzählt nach dem Spiel, dass Ercan Kara sehr sauer war, als er erfahren hat, dass er nicht von Anfang an ran darf gegen Red Bull Salzburg. Die letzten zwei Spiele war er in der Startelf. Der hat Rapid bekanntlich nicht gewonnen. Und sie dann noch einmal ein Vier-Augen-Gespräch geführt haben, wo er ihm das erklärt hat. Und aus dem offenbar Ercan Kara so motiviert rausgegangen ist, dass er ihm angekündigt hat, dass er als Joker dann treffen wird. Insofern hofft Thorup auch alles richtig gemacht. Ist schon auch was, glaube ich, was als Trainer nicht so einfach ist, dann wirklich herauszufinden, okay, wer braucht jetzt gerade diese persönliche Ansprache und wie kriegt man es vom Zeitmanagement auch als Trainer hin, all diesen Menschen dann die persönliche Ansprache zu geben. In dem Fall alles gut passt. Aber zu dem Tor noch einmal. Ich meine, wie Matti Seidel, den da von der Tor-Out-Linie mit dem Außenriss kratzt und den zu Jussi Demir, glaube ich, genau, bringt, war schon allerfeinste Sahne.
Ja, von Minimum 50% dieses Tores gehören, glaube ich, Matti Seidel, dass er den noch rausholt. Aber natürlich auch wichtig, dass Jussi Demir jetzt einmal als Scorer zumindest mal wieder aufscheint, glaube ich. Hat ja auch sehr gut abgeliefert gestern.
War sein erster Scorerpunkt, seitdem er jetzt wieder bei Rapid ist, wurde erneut, ich glaube jetzt zum fünften Mal in Serie eingewechselt. Hat er auch ganz, ganz fein gemacht, aber noch kurz zu Matti Seidel, den muss man da wirklich auch sehr lobend erwähnen, denn was in den letzten Monaten auch auf ihn eingedroschen wurde, muss man jetzt zugute halten. Er hat aus seiner Formkrise schon noch nach und nach Stück für Stück rausgefunden und ich fand, er war gegen Salzburg einer der besten Rapidler, weil er einfach, der war überall zu sehen gestern beim Match, finde ich. Und hat er sehr gut gemacht und nochmal für Demir intuitiv, glaube ich, einfach in die Mitte gelegt und geahnt, wo der Kara ist und der hat dann eben dieses wichtige Last-Minute-Tor für Rapid erzielt und dadurch sind sie auch wieder zu vorne dabei.
Oder in der zweiten Ära von Jussi Demir, in der ersten Ära von Jussi Demir.
Gibt es schon drei mittlerweile drei. Erst 22 Jahre dieser.
Also der damals auch schon sehr gut mit Ercan, glaube ich, auch connected. Ja, ja. Und ich glaube, die verstehen sich abseits des Platzes sehr gut. Ich finde einfach das, was Ercan Kara einfach auch nach dem Tor wieder ausgestrahlt hat, diese pure Leidenschaft, dass er wieder in die Kurve geht, dieses Feiern mit den Fans, die Interviews nach der Partie, da sieht man schon, dass der mit dem Herzen in Hütteldorf ist. Und ich glaube, er würde gerne einfach viel mehr geben und dementsprechend ist die Enttäuschung auch sehr hoch, dass er dann halt nicht über 90 Minuten spielen kann. Aber das, was man ja immer fordert von der Fankurve, dass es da Spieler gibt, die sich zu 100% dafür mit dem Verein identifizieren und für den Verein zerreißen. Ich glaube, Ercan Kara ist so einer. Ich glaube, das ist einer, der, wenn es dem jetzt da 5, 6, 7 Jahre Jahresvertrag bei Rapid vorlegst, der unterschreibt den. Blind. Weil er einfach, glaube ich, wirklich mittlerweile mit diesem Verein so bondet und einfach auch sehr dankbar ist für diese zweite Chance, die er bekommen hat bei Rapid. Hat er sich natürlich auch erarbeitet, ein bisschen auch mit diesem Europacup-Tor, glaube ich, gegen einen LASK, das hat dann schon noch ein bisschen auch mitgespielt. Auch.
Ich glaube, da haben wir auch damals drüber geredet, dass dieses Tor in einen neuen Vertrag gebracht hat, bei Rapid. Ja, weil wenn es das nicht gegeben hätte, hätte es keinen Europacup gegeben, wäre es keine zusätzlichen Annahmen gewesen und ich glaube auch, dass dann die Ära bei Rapid für Kara auch wieder vorbei gewesen wäre.
Es hat die Frage gegeben von Paul 2 Anna via YouTube. Wird Ercan Kara nach Guido Burgstaller die nächste Rapid-Legende und Identifikationsfigur beim Verein? Und wenn ja, was braucht es noch dafür?
Es braucht auf jeden Fall noch einige mehr Einsätze und ich glaube auch ein paar mehr Tore. Ich meine, du hast es eh schon auch erwähnt, Ercan Kara mit seiner Leidenschaft, mit seiner Emotion, das passt wie die Faust aufs Auge zu Rapid. Ja. Und das sehen die Fans natürlich auch sehr, sehr gerne. Da verzeihen es auch einen Spieler mal mehr, wenn die Torschuss nicht reingeht, weil das ist eine Identifikationsfigur bei Rapid und so viele gibt es da jetzt auch nicht. Ja. Was braucht es dafür? Noch ein paar Tore und wenn er sich auch einen Titel mit Rapid holt, dann hat er das auf jeden Fall. Ja.
Ein paar Wochen.
3 Wochen oder wie?
Nein, ich glaube, die Situation für ihn ist derzeit natürlich schon ein bisschen schwierig, weil ich kann schon nachvollziehen, warum er häufig von der Bank kommt, weil er einfach der Mannschaft als Joker sehr viel geben kann, ja. Weil er dann halt echt noch einmal anderes Element in dieses Rapid-Spiel reinbringt mit seiner Körperlichkeit. Das ist einer, der halt sehr unangenehm ist für Innenverteidiger. Glaube aber, dass der in diesem ganzen Rapid-Konvolut aktuell tatsächlich als Joker einfach besser funktioniert.
Das ist halt immer bitter für einen Stürmer. Das will man halt eigentlich nicht hören. Aber ich glaube auch, dass er halt, ich meine, Erçakarı ist jetzt halt nicht unbedingt so der spielerische Stürmer und dass halt Hoftorup da eher auf eine spielerische Komponente da vorne setzt, die mehr einfach ins Dribbling gehen. Aber das heißt nicht, dass Erçakarı dadurch ein schlechterer Stürmer ist. Er ist einfach ein anderer Typ Stürmer, eher in Richtung, eh sein großes Vorbild, Didier Drogba, der halt sehr mit sehr viel Wucht einfach auch in die Partien reingeht. Also schauen wir noch kurz bei beiden Teams auf das Restprogramm. Einerseits Rapid am Montag gegen den LASK und dann zu Hause gegen Austria und Sturm. Ich sage es euch, drei Runden. Ich meine, das wird einfach komplett irre, was wir da in den nächsten Wochen in der österreichischen Bundesliga sehen werden. Ich habe mega Vorfreude auf diesen Zielsprint in Liga 1.
Mich zieht es ein bisschen an, dass es drei Wochen noch sind. Ich hätte es am liebsten jetzt Schlag auf Schlag, einfach einen Tag nach dem anderen jetzt irgendwie diese Entscheidungen, weil ganz spurlos geht diese Bundesliga-Saison, glaube ich, an mir nicht vorbei und vielleicht auch nicht an uns vorbei. Man ist dann irgendwie auch dann schon ein bisschen froh, wenn dieser Nervenkitzel dann vielleicht auch einmal dann abflaut. Also durch diese drei Wochen dann kurzes Päuschen und dann ab in die WM. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend noch werden.
Ja. Ja, genau das, was der Patrick sagt. wäre irgendwie witzig, wenn so die letzten fünf Runden so wie NBA Playoffs gespielt werden würden, so alle zwei Tage.
Alle zwei Tage wäre gemetzlos.
Schau, du gehst in diese letzten drei Wochen einfach rein und es ist gefühlt schon ein bisschen ein Blindflug. Am Ende des Tages kann eben ein Salzburg Meister werden vor Rapid, LASK und Sturm. Auch das ist eine Situation, die eintreffen könnte. Und das macht es halt so speziell. Ich meine, Salzburg hat jetzt zu Hause Sturm, dann auswärts LASK und am letzten Spieltag zu Hause wieder Hartberg.
Natürlich, Salzburg kann, auch wenn ich es persönlich für sehr unwahrscheinlich halte, Salzburg kann sich mit zwei Siegen in den nächsten zwei Partien da in eine exzellente Ausgangsposition manövrieren. Ja.
Na, mach Bock auf mehr, aber Bock auf mehr macht natürlich auch momentan die aktuelle Performance vom LASK. Rapid und die Roten Bullen, die schielen so ein bisschen Richtung Teller. Der LASK hingegen hat ihn aktuell imaginär in der Hand. Die Linzer panieren Hartberg mit 5:1 und wie WM-reif ist eigentlich aktuell Sascha Kalajdzic? Es war eine absurde Performance gegen die Oststeirer.
Also wenn die Formkurve des LASK so geht, dann geht die von Sascha Kalajdzic so. Also ja, unglaublich, wie der in Form ist derzeit, wie der drauf ist. Und wenn er das noch zwei Monate konserviert, sind nicht nur die LASK-Fans sehr happy.
Genau das. Also es braucht beim Kalajdzic ja nicht einmal jetzt dann noch Tore oder Assists, Vorlagen. Du siehst es ja im ganzen Spiel, diese 90 Minuten über, wie er eigentlich dieses Spiel auch dirigiert. Also ein Sascha Kalajdzic ist ja nicht nur ein ganz normaler Stürmer, das ist ein Spielmacher. Ja, mit diesen Stürmerqualitäten. Ja, der schießt ja ihn, wenn es sein muss, auch von der Mittelauflage einfach rein, wie zu seinem Traumtor zum 5-1, über das wir dann sicher noch reden werden. Der kann dir aber auch im Dribbling so viel Platz verschaffen, so viel Meter nach vorne machen und dann noch eben mit einem tollen Pass, mit einer tollen Flanke auch noch einen Assist bringen. Das ist so ein kompletter Spieler. Und ich glaube, dieser Schritt zurück in die Bundesliga zum LASK war der absolut richtige Schritt wieder für ihn, um die Karriere einfach anzukurbeln.
Ja, da bringt halt ein Skillset mit, das komplett irre ist. Ja. Also mit seinen 2 Meter Körpergröße in der Luft sowieso. Aber ist halt gleichzeitig ein überragender Fußballer, also sowohl technisch als auch was Pässe angeht, was auch Spielideen angeht, was den Torabschluss angeht. Also ich glaube, bezeichnend ist, der hat pro 90 Minuten einen XG-Wert, was Tore und Assists angeht, von 0,81 und ist damit der torgefährlichste Spieler der Liga, was Tore und Assists kombiniert angeht.
Ich meine, habt ihr einen 2-Meter-Stürmer oder Offensivspieler im Kopf, der so ein Asset eigentlich mitbringt wie Kalajdzic. Jetzt da wirklich so von der Ballkontrolle und von alles.
Nick Woltemade ist für mich
Zlatan Ibrahimovic.
Ja, aber ist der 2 Meter, ist er nicht. Also so, weißt du, was ich meine, jetzt richtig so 2-Meter-Grenze.
Ich meine, okay, 2-Meter-Grenze war das.
Da wird es dann schon schwierig.
Ich finde aber trotzdem, Nick Woltemade ist so ein ähnlicher Spielertyp, weil der ja jetzt nicht unbedingt nur diese 9er-Position spielt, sondern einfach auch die Etappe dahinter. Aber ich meine, diese Überform von Sascha Kalajdzic ist einfach wirklich, ich meine, die kommt einfach so zu perfekten Zeitpunkt, wenn ich jetzt an die WM denke und wir da eh mal ein bisschen sorgfältig auf die Angriffslinie schauen, dass wir da zu wenig Optionen haben, dann macht mir das einfach überglücklich, dass wir da jetzt einfach
einen haben. Beim Sascha Kalajdzic in dieser Form darfst du wahrscheinlich nicht einmal nachdenken darüber, ob du den starten lässt oder nicht im ÖFB-Team.
Ja, ja, exakt.
Ganz ehrlich. Ja. Sieben Pflichtspieltore in der Saison ist somit seine erfolgreichste Saison seit 2021 ja. im Stuttgart-Trikot, was Tore angeht. Ja. Und ja. warum? Ja, wissen wir ja, wegen dieser Verletzungshistorie. Sascha Kalajdzic wird am 7.7.29 Jahre alt. Und das ist bis jetzt einmal eine What-If-Karriere, die man sich, also ich stelle dir vor, der wäre seine ganze Karriere lang fit gewesen.
Ja, Frage darfst du eh nicht stellen.
Nein, nein.
Dann fängst du zum Grübeln an, glaube ich, als wenn ich er wäre. Aber schau, 29 Jahre, aber da hat er noch viele Jahre
vor sich.
Sprich, da ist er noch einiges möglich. Die Frage ist auch gekommen von Begor via YouTube. Servus Lola 1, Tim, bin normalerweise stiller Zuhörer, aber nach dieser starken Saison meine Frage: Traut ihr Sascha Kalajdzic nochmal den Sprung zu einem Top-Club zu?
Definitiv.
Ja, fix.
Also, ganz eindeutig.
Er gehört nach Wolverhampton. Wolverhampton ist abgestiegen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Vertragssituation ist bei ihm. Also er hat ein Jahr Vertrag noch, gilt wahrscheinlich auch für die Championship. Ja, lasst ihn bei der WM gute Leistungen bringen und dann sind wir sehr schnell wieder beim Topclub.
Dann tagst du ganz woanders an. Ja. Also das sehe ich nämlich ähnlich. Und ich glaube, was der LASK einfach, einerseits ist dem LASK einfach gegen Happeck extrem viel aufgegangen, nicht nur den Sascha Kalajdzic. Ich meine, reden wir noch kurz über dieses 5:1. Ich meine, du bist der 2-Meter-Riegel und überhebst einfach einen 2,5-Meter-Torhüter. Das allein musst du mal
hinkriegen. Ich bin ja froh, dass er im Interview zugeben hat, dass er nicht ins Kreuzeck gezielt hat. Also wenigstens das ist so, passt ja, okay, Gott sei Dank. Einfach mal draufgehauen, weißt du, was ich meine, und dann senkt er sich noch so wunderbar rein. Und ganz ehrlich, so viel passt auch nicht mehr zwischen Tom Ritzi-Hülsmann, seine Fingerspitzen und dem Tor. Ja, und war ein wunderbares Tor.
Einer
für die Galerie.
Wird den Ansatzlosen nämlich einfach schießt.
Ja.
Das ist nicht so, dass er sich den vorlegt und da drei Schritte Anlauf nimmt. Ja, den hat er eigentlich am Fuß und jagt den halt einmal, da werden ein bisschen mehr als 50 Meter sein, auch in Hardback da rein. Ja.
Großer Anwärter für das Tor der Saison.
Ja, Barisch. Liga 2, das war Tor der Saison. Aber okay, andere Liga, Bundesliga-Tor der Saison. Alles gut.
Bei allem Respekt an Barisch, das war vom Kalajdzic schon noch einmal ein bisschen was anderes.
Aber ist irgendwem Sam Dennerin abgegangen
in der Partie? Ich wollte das nämlich ansprechen, weil sie waren ja schon dezimiert, weil Dennerin für mich schon ein Unterschiedsspieler der letzten Wochen, der halt dann vielleicht die Torquote jetzt nicht mitgebracht hat, aber der halt so viele Torchancen sich auch erarbeitet hat beziehungsweise eingeleitet hat. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, dass der LASK einerseits jetzt für das Saisonfinale, aber auch vor dem Cupfinale sich einfach nochmal selbst bewiesen hat, dass sie schon auch Tore schießen können, dass sie nicht nur Chancen erarbeiten können und die dann vernebeln, weil man gegen Sturm hätten es einfach 5-6 schießen können. Jetzt haben sie einfach auch gesagt, hey, sie können den Ball ja hinter die Linie drücken. Und ich glaube, das ist für den Kopf enorm wichtig.
Ich meine, das war der erste Startelf-Einsatz jetzt von Max Endt, der Dennerin ersetzt hat, seit 27. September, das war in der 8. Runde, verstehst du? Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der jetzt da neu in der Startelf ist. Also das ist eben das Gute beim LASK, dass da die Offensive funktioniert und zwar wurscht, wenn es da reinhaust. Ja. 5 Trümmer gegen Hartberg, obwohl der Dennerin fehlt, ja, und das ist wurscht, weil halt eben auch ein Usor und Kalajdzic da vorne einfach funktionieren und wurscht, wenn du da mit reingibst, das Werkel rennt halt trotzdem.
Also da war das Usa-Tor schon bezeichnend dafür, wie Entrup den eigentlich, ich meine, vielleicht hat er ihn im Augenwinkel irgendwo gesehen, ja, wie er den perfekt darüber legt in diesem Konter. Also das sind Automatismen, die greifen, auch wenn du nicht in der Startelf bist, sondern halt regelmäßig nur als Joker kommst.
Auch schon 12. Saisontor für Usa übrigens. Mhm. Also der mischt da auch noch ganz gewaltig mit vorne um die Torjägerkrone.
Und dann wechselst du halt noch an Christoph Lange und der macht da auch noch.
Das ist auch so ein super Joker.
Ja.
Ist der beste Joker sogar in der Bundesliga.
Nein, also wirklich beim. Also rein, wenn der LASK einfach das spielerisch kompensieren kann über die nächsten Wochen, dann brauchen wir nicht drüber reden, wer Meister wird, weil dann haben sie es einfach auch verdient und dann werden sie die nötigen Punkte holen. Aber.
Hartberg? Sind wir bei Hartberg noch? Oder?
Achso, ja, bitte. Ja.
Hartberg. Hartberg hat auch ein Tor geschossen.
Und was für eins
eigentlich. Was für eins. Ja.
Natürlich, also war es schön. Ja.
Wie Elias Havel den nimmt, das ist halt überragend. Ja. Und auch der kommt jetzt wieder in Form gefühlt.
Ja, da gibt es dann bei Vakanzenkonferenz noch eine Frage zur Zukunft von Elias Havel, aber das hemmen wir uns noch auf. Nostromos Pix hat geschrieben, steht sich der LASK im Kampf um die Meisterschaft mit dem Cupfinale vielleicht selbst im Weg, die vermaledeite Doppelbelastung?
Nein, also sehe ich jetzt überhaupt nicht.
Wisst ihr, was ein komisches Déjà-vu-Erlebnis für die Küber sein muss? Ich meine, du bist im Vorjahr, hast gespielt gegen Hartberg, Cupfinale 1. Mai und drei Tage später hast du mit dem WRC gegen Rapid gespielt. Was passiert jetzt da wieder? Du spielst am 1. Mai, zwar nicht gegen Hartberg, aber gegen Alltag Cupfinale und drei Tage später spielst gegen Rapid.
Wie ist es ausgegangen gegen Rapid letztes Jahr?
Das wollte ich auch gerade fragen. Zum Gunnen. Kannst du dich nicht mehr erinnern, wir haben ja noch ein Cupfinale, da hat es irgendwie geheißen, okay, Party ohne Ende, ohne
Grenzen. Da haben wir die Wölfe gefeiert.
Und dann hast du gesagt, ja, für Rapid reicht es eh, Rest fährt scheinbar auch noch.
Ach so, ja, hat, stimmt, das habe ich gesagt.
Dann hat der WRC 1-0 gegen Rapid gewonnen.
Na schau.
Ja.
Ich glaube, dass sie, sollten sie dieses Cupfinale gewinnen, dass so viel Energie mit rausnehmen können für die letzten drei Runden. Und ja, ich sehe sie dieses Cupfinale gewinnen.
Ich gewinne ja, auch. Ja. Ich sehe sie da auch in der Favoritenrolle.
Also es ist momentan aber viel zu stark. Athletiker Sport hat dann auch geschrieben, diese zwei Wochen jetzt werden für uns Laskler entscheidend. Macht euch historisch unsterblich. Sie sind auf dem Weg dorthin. Wir schließen das Oppo mit dem amtierenden Meister ab. Sturm spielt nur 1-1 gegen die Austria und rutscht auf Platz 2 ab. Spielerisch nach wie vor mau. Meisterlich hingegen dieser Anhang, die Stimmung in Graz, Liebenau, mega Choreo wieder abgeliefert. Also egal, was die Mannschaft auf dem Platz bietet, eine Komponente, die eigentlich immer meisterlich ist bei Sturm, das ist einfach die Fankurve.
Ja, also die zwei Fans, die dann zu Werwölfen werden. Ja,
bei Vollmond.
Bei Vollmond, der Vollmond, ich habe den Vollmond sehr geil gefunden, vor allem das S, das T ist ein bisschen sehr, sehr gerad, aber wie sie das S da in diese Krater rein integriert haben im Mond, war schon war stark, war richtig stark.
Ja, vor allem ein Kreativitätslevel mal wieder 1000. Also ich finde, dass man sich da einfach immer was einfallen lässt. Ein bisschen anders sieht es auf dem Platz aus, vor allem wenn es ins letzte Drittel geht. Es ist einfach enttäuschend. Ich will nicht immer jetzt als Sturmhasser wieder dargestellt werden, aber ich finde, also als Sturmfan, der eine bin, wäre ich aber auch enttäuscht über die Performance momentan, die man da vor allem im letzten Drittel abliefert.
Es ist schon eine absurde Situation. Da sind jetzt was? 11 Spiele in Folge umgeschlagen?
Das beste Team auch noch immer im Frühjahr.
Das beste Frühjahrsteam sind nach wie vor das einzige Team, das umgeschlagen ist in dieser Meistergruppe. Aber wenn du halt immer nur X spielst, dann kann das, vor allem in einer Liga, in der es so eng zugeht, am Ende des Tages mitunter zu wenig sein. Ja. Und wenn es zu wenig ist, dann liegt es sicher daran, dass sie einfach keine Lösungen gegen tiefstehende Gegner finden.
Das Überangebot, das der LASK einfach im Angriff hat, im Sturm hat, das fehlt einfach bei Sturm. Also ein Maurice Malone ist ja auch im Sommer gekommen, wo man sich erhofft hat, der knipst jetzt genauso wie für die Austria und das ist halt total gefloppt. Ja. Und dass ein Jatta jetzt auch nicht der Goalgetter ist, ist jetzt auch schon länger bekannt. Ja. Der ist zwar schnell und bringt viel Speed mit, aber der Knipser ist er natürlich nicht. Und du merkst einfach, bei Sturm offensiv ist es oft einmal ein Lüftchen.
Also in Summe, die Partie war schon
C.
über 90 Minuten relativ hart anzuschauen, muss man sagen. Ja. Also,
ich meine, okay, was hat die Austria gemacht? Ich meine, ohne Barry Egerstein wieder auf der Salzbank, dann gehen da halt langsam aber sicher irgendwann mal ja die Führungsspieler aus. Und dementsprechend hat man sich halt auch verhalten. Aber man hat ja auch Goodie und das sind einfach die Standards. Und da hat man mit dem Blavotic halt an, der halt auch riesig ist.
Ich habe heute wieder eine Grafik mitgebracht.
Ja, bitte. Ja.
Wo?
Ja, eine Grafik. Hier bitte in die Kamera, Harald Brandl.
Die Wiener Austria holt mit Barry und Eggestein in der Startelf 1,59 Punkte im Schnitt. Und ohne die beiden in der Startelf nur 0,86 Punkte im Schnitt.
Komplett.
Das ist arg, oder?
Wie viele Punkte wird die Austria holen ohne Standardsituationen?
Ist lustig,
ja.
Die wäre für später noch gewesen.
Nicht so genau, aber ich habe einen Wert gefunden, Tore nach Standardsituationen, da sind aber alle Standardsituationen dabei, das heißt auch Elfmeter. Ja. Austria mit 15 Toren aus Standardsituationen, damit Ligaspitze. Das Lustige ist, der XG-Wert aus diesen Standardsituationen ist echt schlecht. Mhm. Also bei den Toren, die sie aus Standards eigentlich erzielen hätten sollen, von der Wahrscheinlichkeit her, sind sie nur Siebter in der Liga. Das heißt, sie überperformen extrem bei Standardsituationen offensiv.
Ich meine, es war jetzt dieses Tor, 9. Saisontor nach einem Eckball. Also das an sich ist ja schon mal ein heftiger Wert, aber interessant.
Noch dazu wäre ja fast noch ein zweites dazukommen. Also der Dragovic-Stangen-Schuss. Mhm. Ja, ich meine, das wäre das 2-0 für den Austria gewesen und ich glaube, das K.O. dann auch für Sturm. Also bei Standards ist die Austria natürlich eine Wucht.
Ich meine, verteidigt ihn Blavotic schon mal beim Corner, ne? Viel Spaß.
Nee, also ich verstehe, dass es ein bisschen schwieriger ist. Aber
und verteidigen kann er selber nämlich auch. Also wenn ich jetzt an die eine tolle Grätsche noch erinnere, wie er Kitaschwili beim Abschluss gehindert hat. Also Blavotic war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei der Austria. Blöd halt nur, dass sie am Ende durch unnötige Fouls Sturm wieder zurückgeholt haben, weil die haben ja auch aus dem Standard dann den Ausgleich erzielt.
Paul Koller, erstes Tor im Sturm-Graz-Trikot. Im Grunde ist es halt aber zu wenig. Also ein Punkt für Sturm gegen Austria zu Hause. Damit kannst du natürlich auch nicht zufrieden sein.
Du hast dich ein bisschen gestoßen an der Analyse von Fabio Ingolitsch nach dem Spiel.
Schau, ich habe mir gedacht, naja, warte, ich lese jetzt einmal ganz kurz vor, was er gesagt hat. Fabio Ingolitsch hat nach der Partie, nämlich gegenüber Sky, glaube ich, gemeint, jeder Gegner kommt hierher, rührt den Beton an und stellt den Mannschaftsbus hinten rein und das zu bespielen ist das Schwierigste auf der Welt. Ich finde halt gerade, wenn du aus so einem Doppel gegen den Lass kommst, dann irritiert man halt sowas, weil da hat Sturm halt 150 Minuten lang Beton angerührt und hat den Lask kommen lassen. Klar, die letzten 30 Minuten sind es eingegangen, ist ja klar, sie waren zwei Mann weniger, der Lask. Aber trotzdem hat mich diese Aussage ein bisschen irritiert. Du hast ja dann so ein bisschen die Ballbesitz-Possessions der letzten Heimspiele von Sturm angeschaut.
Ja, und da waren sie immer zumindest bei über 60%. Lustigerweise in der Meisterrunde und in den Spielen davor gegen so Ried, WSG und so weiter haben sie teilweise sogar weniger Ballbesitz gehabt in den Heimspielen. Aber in Summe hat er schon recht, natürlich. Es ist halt einfach extrem schwierig zu bespielen. Ne? Und ich glaube aber auch nicht, dass er es als Ausrede benutzt hat, sondern vielleicht als Erklärung. Ne? Mhm. Und das ist es. Ja. Ausrede kann es keine sein, weil ja, ist halt so. Du kannst ja niemanden verbieten, dass er sich hinten reinstellt, wenn er sich dadurch höhere Erfolgschancen ausrechnet.
Ja, vor allem, du bist halt bei Sturm. Also ja, du hast die Chance,
dass du jemanden... Meister und Tabellenführer zu Gast.
Also das ist ja eigentlich dann fast nicht mehr Tabellenführer. Also
ja, aber
fast.
Die Austria war beim Tabellenführer zu Gast.
Also von dem her ist es ja irgendwie auch klar, dass das passiert. Ja, gut, also von dem her.
Bitte? Ich möchte trotzdem noch ganz kurz über die Entwicklung von JP Höll reden, weil ich finde das einfach ein Wahnsinn. Wir verfolgen ihn ja durch Liga 2 schon etwas länger und da war er in der Offensive allein ein ganz, ganz wichtiger Spieler für Sturm 2 durch seinen Speed, durch seine Technik und auch durch seinen Abschluss. Aber ich finde, was der sich weiterentwickelt hat und das binnen doch kürzester Zeit zu einem brutalen Schienenspieler bei Sturm, der diese 1 gegen 1 Zweikämpfe, diese Situationen auch einfach super löst, offensiv wie defensiv. Und der ist für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Gewinner bei Sturm, weil man halt jetzt in letzter Zeit doch immer mal wieder ein bisschen mehr drauf gehabt hat, irgendwie auf Sturm. Mhm. Möchte ich ihn dann doch ein bisschen hervorheben, er macht einen super Job.
Ja, er ist definitiv ein Lichtblick. Also ich finde, rein vom Typ her ist einfach, er kommt, glaube ich, extrem gut an beim Publikum. Er kommt bei uns gut an. Er hat einfach, wenn wir schon viel über Skillsets gesprochen haben, ist er halt wirklich ein Fußballer, der halt auch noch diese 1 gegen 1 Kompetenz einfach hat und einfach auch die Eier dazu, einfach dass da reinzugehen. Weil ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit, dass du halt, dass da nichts scheißt und dass du halt auch mal mit dem Gefühl reingehst, okay, vielleicht mache ich einen Fehler, aber das wird mir schon aufgehen. Und einfach dieses Selbstvertrauen brauchst du einfach, um in solche Situationen reinzugehen. Und die hat er. Und das haben nicht mehr so viele.
Ich sehe es auch sehr gerne natürlich immer mit Hinblick dann aufs österreichische Nationalteam eines Tages einmal. Ja, wieder auch Sturm zum Beispiel viel Geld einbringen und wieder im Offenland hoffentlich auch die nächsten Schritte machen. Und dann wird ganz Österreich davon profitieren.
Sehe ich auch so. JP Hödl, die Zukunft gehört dir. Die nähere Zukunft gehört jetzt einer kurzen Pause und dann sind wir zurück mit dem UPO und WAC gegen den GRK.
Klingt so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen mal Spiel zu Spiel denken. Ja. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir wechseln vom OPO ins UPO und hier eskaliert der Abstiegskampf. Der WAC erlebt ja doch noch Markus Pink stößt ein lautes AU aus und lässt Fußball Kärnten wieder jubeln. 1:0 gegen den GRK gewonnen. Wie schwer war der Stein, der da im Lavantal
von den Herzen gefallen ist?
Was? Das war kein Stein, das war ein Berg, der da zusammengestürzt ist oder einbrochen ist oder was auch immer. Und es war nicht nur Freuden, es waren auch Tränen, die da geflossen sind, unter anderem bei Dietmar Riegler. Da hast du schon gemerkt, diese Anspannung, wie viel da wegfällt. Nochmal alles Gute zum Geburtstag im Nachhinein. Es war ja sein 60er auch noch am Samstag. Ich glaube, das beste Geschenk, das man ihn hat machen können, endlich diesen Sieg einzufahren. Also da waren viele Freudentrainer noch am Start.
60er feiert Aurelius gerettet. Es war ein Wolfsberg, der ihnen von den Herzen gefallen ist.
Ja, sehr, sehr schön. Ich meine, es ist der erste Sieg nach 13 Pflichtspielen. Damals am 7. Dezember 2012 gegen die Austria hat man gewonnen. Das erste WAC-Tor nach 435 Minuten. Ich meine, die haben einfach Ewigkeiten gewartet. Es war jetzt nicht spektakulär. Es war irgendwie reingeköpft, irgendwie reingewurschtelt.
Reingeschultert, oder
was? Reingeschultert, was... Würdest du das jetzt feiern, dass du als...
Ich schau gerade, was du... Hast du das gerade vorgelesen, was da
2012.
Steht? Erster Sieg nach 13 Pflichtspielen, damals am 7. September 2012 gegen die Austria. Oder was?
7. Dezember 25, meine natürlich. 7. Dezember habe ich gesagt? Ja, okay. Ne, komplettiere. Nein, ich meine natürlich 7. Dezember 2025. Ah, okay. Ja.
Ich denke mir gerade, okay. Hätten sie sich lange in der Liga gehalten. Ja, Wahnsinn.
14 Jahre Klassenerhalt ohne Sieg.
Ja, okay, durch die ganzen Konkurse geht das schon in der österreichischen Bundesliga, würde ich sagen.
Es reichen ja vielleicht auch 32x.
Ja.
Naja. Mit Punkterteilung, ehrlich.
Markus Pink, den schönsten Funfact habe ich in der Kronenzeitung heute gelesen. Mhm. Der WRC hat ja den, also nicht nur der WRC, hat den Markustag gefeiert. Das ist der Tag des Evangelisten Markus, dem die Kirche in Wolfsberg gewidmet ist. Deswegen war der Wolfsberger Pfarrer doppelt happy, dass der Markus getroffen hat.
Toll.
Gell?
Ja, finde ich sehr gut.
Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Und die Bibel.
Genau.
Stand in der Bibel schon sicher drin, Markus Pink.
Na schau, Markus Pink hat sich ja dann auch geäußert, natürlich nach diesem Tor. Es ist befreiend, wir haben einen schweren Sieg geholt und den Schritt in die richtige Richtung gemacht. Könnte jetzt wirklich so der Knotenlöser sein beim WRC im Kopf, dass du jetzt da doch nochmal das Momentum auf deiner Seite hast. Du holst das Momentum und ziehst es dem GRK.
Ich glaube, dass wenn dieses Spiel schief gegangen wäre, wäre es vorbei gewesen. Von Momenti mag ich in der Liga, glaube ich, gar nicht mehr reden, weil das ist zwecklos.
Ein heftiger Moment ist in der 75. Minute aber über die Bühne gegangen. Hat es auch die Frage gegeben von Martin Scheider via YouTube: Was sagt ihr zum nicht gegebenen Foul an Harakate? Schläft der Fahr oder schaut der Schiri in die Luft? Und der Franz Ferdinand hat geschrieben: Wieso sollte Schiri Sarikowski nach der Aktion vom Wohlmut kein Spiel mehr diese Saison pfeifen? Er steht direkt daneben und gibt keine Karte. Liebe Leute, das ist eine klare rote Karte von Fabian Wohlmuth. Also da geht er einfach ohne Rücksicht auf Verluste in den Körper von Ramiz Harakate rein und das hat wirklich brutal ausgeschaut.
Schwer anzusehen. Du merkst schon, der Harakate hat den Wohlmuth überhaupt nicht wahrgenommen, der hat nur Augen auf den Ball gehabt. Bei Wohlmuth, der hat den Harakate gesehen und hat den Körper ordentlich wuchtig hingestellt und der Harakate rennt in der im Vollsprint aber richtig übel hinein und kann man eigentlich echt nur froh sein, dass der Harakate, ich meine, er ist ausgewechselt worden natürlich, ja, und laut kleiner Zeitung auch mit Schulterprellung und einer leichten Gehirnerschütterung. Am heutigen Montag wird nochmal gecheckt, dass das doch dafür relativ glimpflich ausgegangen ist.
Es war einfach zu viel. Ich meine, man kann ihm natürlich zugute halten, dass er jetzt nicht auch noch den Ellbogen oben hat, aber ich meine, er geht rein in dem Wissen, dass es da halt ordentlich clashen würde. Ja. Und ganz, ganz brutale Aktion und damit mit einem Schiedsrichter Ball fortsetzen.
Es war nicht mehr faul.
Das ist irritiert. Es gab ja nicht einmal eine gelbe Karte oder irgendwas.
Das ist ja nicht mehr faul gewesen worden. Es ist aber mit Schiri-Ball weitergegangen. Also das ist ja neues Ärger.
Als ob es irgendein normaler Zusammenprall gewesen wäre.
Ja, das ist die fußballerische Härte
Ferdinand Feldhofer hat es im Interview auch nicht ganz so zart. Seine Reaktion war da auch komplett verständlich. Ja. Er hat sich auch aufgeregt und gesagt, das ist eine ganz klare rote Karte. Also da hat er auch einmal schlucken müssen, als er das gesehen hat.
Weil es natürlich dann auch spielentscheidend war, weil die Flanke von Fabian Wohlmuth Richtung Markus Pinker gekommen
ist. Ja, nicht nur das, du musst das Radl ja auch weiterdrehen. Jetzt ist der Harakate voraussichtlich beim nächsten Spiel nicht einsatzbereit. Ein Materner ist schon seit längerem draußen und ein Alexander Hofleitner ist jetzt gelb gesperrt. Mhm. Wen setzt jetzt in den Sturm?
Wobei Materna könnte sich ausgehen, glaube ich.
Könnte sich ausgehen, vielleicht noch. Ja, aber also die Optionen im Angriff, die haben auch schon mal rosig ausgeschaut. Ja,
aber dass der GK von HRKT in der Offensive lebt seit Wochen, ist ja auch augenscheinlich.
Und da wird mir auch ein bisschen dann Angst werden aus GRK-Sicht. Da hat der Andi die Frage gestellt, kann der GRK ohne Harakate schon aufgeben? Also aufgeben?
Nein, würde ich jetzt noch nicht. GRK hat jetzt zwei Heimspiele gegen die WSG und gegen Altach und dann geht's auswärts gegen Blau-Weiß. Ich bin überzeugt, dass der Abstieg nicht vor dem letzten Spieltag besiegelt wird. Für wen auch immer.
Aber ich meine, ein direktes Duell gegen Blau-Weiß, gegen einen Abstieg, so wie wir sie eingangs zur Quali-Gruppe eigentlich erahnt haben.
Also in der aktuellen Form hätte ich keinen Bock, gegen Blau-Weiß zu spielen auswärts.
Nein, momentan gar nicht. Aber
Laula1.at/Tabellenrechner, da kann man sich das alles selber mal durchspielen wieder.
Ich glaube, das wird man in der Woche auf jeden Fall machen vor dem kommenden Spieltag, dass wir einen Tabellenrechner wieder anschmeißen. WRC-Restprogramm. Jetzt da auswärts, erster Montag gegen Altach. Ist das jetzt gut oder schlecht aus WRC-Sicht?
Mal zum Durchatmen nicht schlecht. Der Silberberger hat ja auch gemeint, dass es jetzt zwei, vielleicht sogar drei freie Tage mal gibt für die Spieler. Weil seitdem
Drei freie Tage?
Er hat gesagt, den dritten Tag überlegt er sich noch. Naja, gefeiert haben sie vielleicht am Samstag auch noch um Didi Riga. Ich weiß ja auch nicht, was noch abgegangen ist im
Labertal. Das ist der Letzte. Achso,
wenn man Didi Riga, okay. I don't know. Weil bis Montag ist jetzt genau eine Woche erleben. Ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ich meine, es wird dem WRC sicher ein bisschen in die Karten spielen, dass die Altacher ein sehr intensives Cup-Finale einfach am Freitag spielen, das schon. Mhm. Aber jetzt da großartig einen Vorteil daraus ziehen, weiß ich nicht.
Ich tue mir schwer jetzt zu sagen, für den LASK wird dieses Cup-Finale quasi wurscht sein und jetzt dann zu sagen, dass Altach da irgendwie wegen des Cup-Finales irgendwie Probleme haben könnte.
Wir gehen ja gerade eigentlich so ein bisschen davon aus, dass der LASK Cupsieger wird, diese ganze Euphorie mitnimmt und auf dieser Welle der Euphorie dann einfach durch die letzten drei Runden reitet und Altach halt dann das große Ziel vielleicht verpasst. Aber schauen wir mal, was dann schlussendlich auch passiert am Freitag. Ich finde es halt ganz interessant in dieser Konstellation, die wir jetzt haben, dass ja jeder Verein da unten, GRK, Blau-Weiß-Linz und WRC, es nach wie vor selbst in der Hand hat. Wenn der WRC die letzten drei Spiele gewinnt, dann sind sie gerettet, weil eben Blau-Weiß gegen GRK in der letzten Runde aufeinander trifft und sich Punkte gegenseitig nehmen wird. Dementsprechend hat der WRC, hat Blau-Weiß und GRK alles selbst in der Hand.
Admiral Bundesliga, wir lieben dich.
Absolut. Machen wir weiter. Fast schon Business as usual bei Blau-Weiß-Linz. Der nächste 3 im UPO für die Kölner Elf. Erneut ein 3:0. Ein Tor schöner als das andere. Die würden aktuell eigentlich einen Hype-Train verdienen, oder?
Warte mal, das war das fünfte Mal, dass das
gesagt hat.
Die Maus geht weg.
Touchscreen. Das macht mir nichts. Ja. Ich hab einen Touchscreen.
Und eine Handyhülle aus den 80ern. Aber ja. Dass du so modern bist und damit jetzt umgehen kannst, ist ein Wahnsinn.
Ja. Schauen wir, ob er damit umgehen kann.
Ja, es geht schon. Ja,
30 aus den letzten vier Spielen, vor allem offensiv, funktioniert Blau-Weiß halt exzellent aktuell. Defensiv eigentlich auch. Mhm. Eigentlich überhaupt. Alles easy. Kein Problem, sind quasi schon durch. Mhm. Momentum auf ihrer Seite.
Okay, sollen wir das jetzt einfach so stehen lassen? Wir sind in den letzten Wochen immer wieder kritisiert worden, dass wir zu wenig über Blau-Weiß sprechen. Aber es kommen auch keine Fragen zu Blau-Weiß. Also wenn, dann bitte nicht nur beklagen, dass wir nicht über Blau-Weiß sprechen, sondern schon ein paar User-Fragen da mit reinnehmen, damit wir die dann einfach auch beantworten können in einem Blog, in dem halt auch Blau-Weiß vorkommt. So wie du sagst, also ich glaube, da vorne läuft einfach das Werkel momentan extrem gut mit Ronny Waldo, du hast den Meier, der gut funktioniert und halt ein Simon Seidel, der eine überragende Saison spielt. Siebtes Saisontor, 5 Assists, wenn ich mich nicht täusche, einfach 12 Scorer. Der stellt seinen Bruder so momentan rein von den Scorer-Stats halt ein bisschen in den Schatten.
Ja, und ich bin überzeugt davon, dass es seine letzte Saison bei Blau-Weiß sein wird. zumindest zu einem Meistergruppenteam innerhalb der Bundesliga wechseln oder ins Ausland.
Ja, davon gehe ich auch aus. Der nächste Schritt, der ist vorprogrammiert. Frage ist, wohin?
Ja, wo passt er am besten hin?
Na, die Frage ist, wer will ihn?
Ja.
Graz oder Wien?
Seidel-Tour.
Kein Seidel-Tour.
Austria.
Oder Sturm.
Oder Sturm.
Fitz 3.0. Sturm. Ja. Ja, könnte man auch vorstellen.
Okay, jetzt reden wir über Blau-Weiß, aber nur, dass ihr einer der besten Spieler gleich
abhaben kommt. Ja, aber das haben sie sich ja erarbeitet. Okay, das darf man nicht vergessen. Also das ist,
aber dass er Flugkopfball so schön kann, hätte ich mir nicht gedacht.
Nein, ja.
Und generell auch, also diese Tore waren ja wirklich ein Wahnsinn, diese Harpune von Ronny Waldo. Es kommt Blau-Weiß natürlich auch zugute, dass der ausgerechnet jetzt in der Quali-Gruppe, in dieser Crunch-Time, wieder den Torriecher anschmeißt. Ja. Und war so ein fünftes Tor jetzt da in dieser Quali-Gruppe. Und Blau-Weiß, wenn ein Ronny Waldo funktioniert, dann funktioniert auch Blau-Weiß. Das ist eine ganz einfache Rechnung, die hat seitdem er bei Blau-Weiß ist immer gegeben.
Ja, aber ich sag da so, Ronny Waldo braucht ein bisschen auch diese Crunch-Time. Also wenn ich mich zurückerinnere, gerade an seine erste Zeit bei Wacker Innsbruck, wo er, glaube ich, die ersten Monate gar nicht funktioniert hat und dann in der Rückrunde aber immer besser geworden ist, von Spiel zu Spiel. Und auch bei Blau-Weiß, ähnliche Situation. Anfang, geht so, und dann Richtung Meistertitel hat er einfach alles zerballert. Und das ist einfach ein Spieler, der halt gerade in so schwierigen Situationen, der da ist und dann einfach auch die Gnädel macht.
Ich sehe ein bisschen menschlich. Es war bei mir in der Schule nicht anders. Kurz vor Notenschluss, oh Jesus Maria, jetzt sollte ich noch einmal Gas geben, und bam, auf einmal hat es funktioniert.
Für die Klasse, ja.
Nein, also ganz ehrlich, ich habe mir vor ein paar Wochen schon Gedanken darüber gemacht und habe mir gedacht, so, vielleicht reicht es nicht mehr. Vielleicht geht es sich einfach nicht mehr aus auf dem Niveau für Ronny Waldo, aber er hat uns jetzt, glaube ich, also zumindest mich und wahrscheinlich alle anderen auch, eines wesentlich besseren belehrt in den vergangenen Wochen.
Ja. Also von dem her, ich sehe es jetzt, ich fühle es jetzt auch nicht, dass Blau-Weiß da noch irgendwie runter, naja, ich sage jetzt ja gar nichts
mehr. Lieber nicht.
Hast wieder Jinx wieder, weiß oder irgendwas. Also von dem her, aber gefühlt sind sie halt momentan sehr gut unterwegs.
Also wenn man 3 Siege in den letzten 4 Spielen hat und eine Tordifferenz von 11-0, kann man auf jeden Fall schon mal sagen, die haben auf jeden Fall das Momentum auf der Seite in dieser Quali-Gruppe.
Ist, um zu Alltag noch einmal zu kommen. Bei denen läuft es ja aktuell semi-gut, drittes siegloses Spiel in Serie. Die haben inklusive des Sternchens, das sie haben, jetzt 5 Punkte Vorsprung auf den WRC. Sind die für euch noch im Abstiegskampf? Alltag?
Nein. Weil
Gefühl denke ich nicht, aber was die dann ja.
Also die WSG auch nicht.
Ja, ich meine, das ist immer gleich 4 Punkte, ja, das ist es ja. Also von dem her. Es kann ja ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Alter, wir haben GRK, haben wir zumindest schon in Europacup geredet, und jetzt sind sie mittendrin im Abstiegskampf. Also ich würde da eigentlich fast gar nichts mehr ausschließen, außer dass Ried, die sind safe. Alle anderen, da könnte es noch eng werden. Aber
ja gut, Ried fehlt nur noch ein einziger Zähler. Dann ist der Klassenerhalt fixiert.
Jetzt würde ich gerade die Maus angreifen.
Um
Gottes Willen.
Ich meine, die Altach haben sie auch selbst in der Hand, spielen ja auch erst am Montag, eben dann gegen den WRC daheim. Da reicht ihnen ja dann quasi auch schon ein Pünktchen, vermutlich, würde ich immer meinen, dann sind sie für mich fix durch. Die müssten wirklich alle 3 Spiele jetzt da verlieren und da hinten müssten sie alle mal aufholen.
Also von dem her ist es auch eher ein Dreikampf, aber wer weiß, vielleicht kommt noch ein Vierter dazu. Restprogramm von Blau-Weiß auf jeden Fall, jetzt ein kleiner Auswärts gegen Ried im Oberösterreich, David, dann noch eine Partie auswärts gegen die WSG Tirol. Und zum Abschluss eben vielleicht ein ganz großes Finale in Runde 32 gegen ein GRK. Schauen wir mal,
vielleicht,
was passiert.
Boah, ich bin mir ziemlich sicher.
Ja. Wir schließen die 29. Runde am Innsbrucker Tivoli ab, und da warst du vor Ort und hast welche Impressionen mitgenommen, Patrick?
Ein Leckerbissen war es nicht. Also die ersten 40 Minuten ist so gefühlt gar nichts passiert, außer leider dieser schlimme Zusammenschuss von Isoviren mit dem Stejskal. Das war aber schon ein Wahnsinn. Also vermutlich hier Rippen gebrochen. Wird jetzt da wahrscheinlich eine unschuldige Zeit für ihn werden. Gute Besserung auf diesem Wege. Ansonsten war es halt eine klassische Quali-Gruppenpartie.
Ja, aber einen Aufreger hat es schon gegeben. Also ich finde, da muss man schon nochmal hinterfragen, warum hier Jakob Semmler diesen Treffer von Boguo abpfiffen hat, denn er hat einen Foul gesehen im Fünfer zwischen Kiedl und Steskal und ganz ehrlich, das ist zu wenig.
Also das war ein normales Luftduell, aber ja, da war jetzt nichts. Ich meine, ja, dann müsstest du halt jeden Körperkontakt mit einem Goalie im Fünfer abpfeifen.
Ja, ja. Im Stadion hätte ich es auch nicht so gesehen und als ich mir dann die Highlights angeschaut habe danach, sehe ich auch keinen Foul. Also das war für mich ein Tor, dass den Riedern aberkannt wurde und das zu Unrecht.
Ja, hat sich ja Max Senft ja auch nach der Partie zu Recht meiner Meinung nach aufgeregt, denn ja, das ist einfach viel zu wenig gewesen. Und dann ausgerechnet, Kiedl hat dann auch noch das Goldtor für die WSG erzielt.
Ja, ich meine, es war dann wirklich vor der Halbzeit auf einmal dann doch besser, weil Baden-Frederiksen wirklich mit einem wunderbaren Schuss dann noch die Latte gestreichelt hat. Also das war wirklich, wäre Kategorie Traumtor gewesen. Und dann ist es vor der Halbzeitpause wirklich Schlag auf Schlag hin und her gegangen. Es waren 5, 6, 7 attraktive Minuten. Und ja, bis zu diesem Goldtor dann für die WSG war es halt, ja, wie gesagt, ein klassisches Quali-Gruppen-Matcherl.
5, 6, 7 attraktive Minuten, das ist schön, wenn man das über Fußballspiel sagen kann.
Ja. 6, 7. Okay, ich habe extra noch die 5 davor gepackt.
Ja, alles gut. Ich meine, sie fighten sich ein bisschen rein in die Quali-Gruppe, aber eh, wie wir davor schon darüber gesprochen haben, 23 Punkte. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ich weiß nicht, ob die WSG vielleicht da noch reinrutscht.
Es war also, jetzt auf jeden Fall der perfekte Zeitpunkt, weil das nächste Spiel ist jetzt gegen den GAK und wenn du da auf einmal verlierst, dann bist du wieder mittendrin.
Ja.
Also das waren ganz, ganz wichtige 3 Punkte für die WSG. Ohne Frage.
Und Ried eben nach wie vor auf der Pole Position in der Quali-Gruppe. Wir schließen die Runde ab, machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Fuck-Ansa-Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber
das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung.
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und da sind wir auch schon wieder zurück mit Fuck-Ansa-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus. Zunächst aber mal der Hinweis, nur noch 3 Tage gibt es die Early Bird Abo-Aktion zur Liga 2-Saison 26/27 natürlich, damit ich das auch rausbekomme. 39,99 für ein Liga-2-Saison-Abo bis zum 30. April, dann wird das erhöht auf 49,99. Also wir haben es eh schon ein paar Mal angekündigt, das ist, kann man vergleichen mit einem Krügerl im Monat.
Kann man nicht nur vergleichen, ist so, ja.
Es ist so.
Und schmeckt mindestens genauso gut.
Absolut. Man hat mehr davon. Ja, definitiv, um Gottes Willen, was ist los mit uns? Frage von Stefan Kirchsteiger via Instagram. Zu welchem Verein Deutsche Liga sollte eurer Meinung nach Elias Havel wechseln? Ist ja am Wochenende aufgepoppt, das Thema Deutsche Bundesliga, auch von Happeiger Seite ist da ziemlich hochgegriffen worden.
Ein hoher siebenstelliger
Betrag ist für mich halt so 7-8 Millionen.
Ja, da fängt es mir auch an. Ja.
Wenn ein mittlerer bei 5
ist, dann stimmt die Richtung schon einmal ab 7,5 wahrscheinlich.
Schalke 04.
Ich wollte das auch sagen.
Ich habe es zuerst gesagt.
Ja, ne, also ich glaube, passen wird es auch für Werder Bremen, weil die brauchen eigentlich eh mal wieder einen richtig guten Stürmer. Aber ich glaube kaum, so viel Geld in die Hand nehmen für Elias Havel. Aber diese klassische Bremen-Österreich-Connection würde ich schon gut finden.
Pass auf, ich mache mir die Tabelle auf.
Union
Berlin, HSV. HSV, Elias Havel könnte man auch gut vorstellen, aber,
ja,
aber nicht zu Wolfsburg, weil die steigen Heidenheim auch. Aber
St. Pauli hat auch was irgendwie. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass sie so viel Geld in die Hand nehmen.
Ja, sie machen
auch. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie. Also ist sehr hochgegriffen, der Betrag, finde ich.
Ja, Schalke gibt 7, 8 Millionen für einen österreichischen Stürmer aus. Ich meine, also sie holen einen österreichischen Trainer aus der vierten englischen Liga.
Aber vierten?
Er ist damals abgestiegen eigentlich. Von, ja, der,
von der zweiten in die dritte. Liga.
Nein, von der...
Doch.
Ist er Chepechep?
Ja.
Okay, Entschuldigung, dritte Liga. Und jetzt führt das wieder zurück in die Bundesliga. Ein Trainer mit Liga 2 Roots.
Nächste Frage.
Dafür brauchen wir natürlich wieder unser Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Prozente mit Harald und Patrick. Es sind ein paar Prozente-Fragen eingegangen und wir starten mit jener von Grisi, und da müssen wir eigentlich gleich zwei zusammenfügen, denn die sind sehr ähnlich. Der Grisi hat die Frage gestellt, Zeit für Prozente mit Patrick und Harald, wie viel Prozent gebt ihr einer Mission 33? Und der Joe Mama hat die Frage gestellt, bitte Prozente für alle aus dem Oppo, Meisterchancen. Dementsprechend ja. Kombinieren wir das, glaube ich.
Genau, gleich. Macht Sinn.
Also.
Ja. Magst Let's du anfangen go. Oder soll ich anfangen?
Lassen wir mal den Harald beginnen.
Eine Torte von 100%, dass das jeder versteht. Die Torte ist 100% und jetzt verteilt der Harald diese Torte.
Meisterchancen, LASK 42,4%, der SK Sturm 41,6%, Red Bull Salzburg 8,2%, der SK Rapid 7,7%, das ist auch die Antwort auf deine Frage, Krisi, und die Wiener Austria 0,1%. Hartberg, chancenlos.
Geht's ja nicht mehr aus. Na servus, das war so wirklich ein Zweikampf auserkoren dafür, dass die Salzburger auch nur zwei Punkte hinter der Spitze sind.
Für mich ist
es
ein Zweikampf.
Was mit ChatGPT? Hast du ChatGPT gefragt oder was?
Warum habe ich ChatGPT gefragt?
Der Harald dafür, hat noch nie ChatGPT verwendet.
Dafür, dass ich auf fünf Vereine 100% aufteile, das habe ich gerade so auch noch geschafft. Ja.
Okay,
Finger und Rechner.
Rechner, ja.
Bei mir waren es einfach nur die Gehirnzellen, die vorhanden waren am Montag in der Früh.
Es kommen
der
130% Lask, raus.
Der LASK hat bei mir 32%, Sturm 30%, Salzburg und Rapid jeweils 14%, weil sie ja doch sehr knapp auch dahinter sind. Die Austria 6%, Hartberg wieder Harald.
Zeig her nochmal. Jetzt,
das geht sich schon aus, rechnen einfach aus? Durch.
32, 62.
Wieso, ich bin da mal bei der letzten Stelle, bin ich ja nicht bei 0.
Ne? 76.
Ich habe einfach irgendwas reingehauen.
So 96%, oder?
Ja, reicht doch.
4%ige Chance, dass die Welt untergeht.
Genau, 4%, dass wieder was ganz anderes passiert.
dass die Punkte nochmal halbiert werden und Hartberg Meister wird.
4% unlogisch, weil die Bundesliga einfach nicht logisch ist.
Ja, okay.
Aber ich finde es schön, dass ihr mitgerechnet habt. Es ist aufgefallen, dass es sich nicht ausgeht. Sehr schön.
Die Kollegen und Kolleginnen von Football Meets Data, die da ein bisschen ein besseres statistisches Ding dahinter, Modell dahinter legen als wir wahrscheinlich, haben das auch ausgerechnet. Vielleicht dürfen wir die auch noch kurz mitnehmen. LASK 41%, Sturm 33%, Salzburg 20%, Rapid 6%. Sind bei denen die Meisterschaften.
Interessant.
Und dann, also Austria gar nichts mehr.
Na, das war's.
Gut, gebt auch hier euren Prozentsatz ab. Wer wird Meister und zu wie viel Prozent wird der jeweilige Verein Meister?
Was ich auf jeden Fall zu 100% machen würde, ist unserem neuen Insta-Kanal Ansa-Konferenz folgen.
Und ein Abo dalassen.
Abo dalassen, nochmal und natürlich Instagram folgen. Das haben wir vergessen, das würde ich eigentlich am Anfang machen. Jetzt haben wir es verdammt.
Ja,
aber wir haben eine
nächstes
coole
Mal
Story
nächste Chance.
Aufgenommen. Das war die Ansa-Konferenz Episode 77. Wir sagen danke fürs Reinklicken und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Ciao.
Servus.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und
was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.